Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Unsere sensible Struktur ist eben nicht das Herz, es sind die Gefäße. Und die sollten wirklich auch trainiert werden. Und Training heißt hier in der Tat ruhiges, moderates, langfristiges Ausdauertraining. Und das am besten jeden Tag. Das muss geschmiert werden. Ja, das muss also wirklich versorgt werden, dieses Blutgefäß. Und insofern ist alles das, was wir mit Rauchen, Bluthochdruck, Übergewicht, Diabetes und Bewegungsmangel sind alles Kontraindikationen auf eine gut funktionierende Gefäßelastizität.
Fit und gesund. Mit Professor Frohböse. Mehr über den eigenen Körper erfahren.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fit und gesund mit Professor Frohböse. Ich bin Anja Mattis und freue mich, dass ihr uns wieder zuhört. Mir gegenüber sitzt Ingo Frohböse, Sportwissenschaftler aus Köln. Hallo Ingo.
Ich grüße dich, Anja.
Bist du eigentlich ein Warmduscher oder ein Wechselduscher?
Was ist das für eine Frage?
Ja, wieder eine intime Frage.
Ich bin Wechselduscher, eindeutig. Ah. Und ich höre immer kalt auf. Ja, wobei nicht kalt, aber schon kühl.
Das machst du, um so richtig auf Betriebstemperatur zu kommen, oder warum machst du das?
Nee, das brauche ich nicht. Nicht um, also Betriebstemperatur habe ich.
Kann ich mir eigentlich auch gar nicht vorstellen.
Nee, habe ich immer. Nee, weil mir das wirklich gut tut. Das ist erfrischend und das ist auch, so hat es Pfarrer Kneipp ja immer schon mal gesagt, und ich bin ja ein großer Anhänger dieser uralten Lehre, dass es wirklich auch ja gesundheitlich einen sehr guten Effekt hat, bezogen auf die Kälteregulation. Und deswegen mache ich das. Mein Immunsystem profitiert da unendlich von.
Unsere Blutgefäße werden abwechselnd erweitert und verengt, oder? Bei der Wechseldusche?
Ja, da, natürlich die oberflächlichen und nicht die innenliegenden. Wir reden ja heute über die Gefäße. Und da ist erstmal egal, woher es kommt, dass Gefäße elastisch bleiben. Und da ist unter anderem natürlich gerade an der Oberfläche der Kältereiz ein wunderbarer Reiz, weil er eben dazu führt, dass Gefäße sich zusammenziehen und wenn es wieder wärmer wird, dehnen sie sich wieder aus. Und genau das ist, was Gefäße brauchen. Sie brauchen eine Beanspruchung, damit sie immer elastisch bleiben, wie bei einem Gummiband. Wenn es nicht genutzt wird, wird es spröde oder fest, wie so ein Kanalrohr. Und wenn sich das nicht mehr tut, dann habe ich ein echtes Problem, weil dann die Gefäße nicht mehr jung sind.
Stimmt es eigentlich, dass unsere Blutgefäße morgens weniger elastisch als im späteren Verlauf des Tages sind?
Die Blutgefäße haben ja auch Muskeln. Und natürlich brauchen auch die Muskeln immer ein bisschen Reize. Und in der Tat ist ja so, dass in der Nacht ja alles ziemlich ruhig abläuft und auch in den Gefäßen. Und das heißt auch natürlich auch, dass die Gefäße erstmal wieder wachgerüttelt werden müssen. Und das gilt unter anderem auch für die sie regulierenden oder aktivierenden Muskeln. Ja, wir haben in den Morgenstunden direkt nach dem Aufstehen meistens noch nicht so schnelle Anpassungserscheinungen, was die Gefäße betrifft. Aber wie bei allen Strukturen, auch Muskeln müssen wachgeweckt werden. Das dauert ein paar Minütchen. Genau das Gleiche gilt für das Nervensystem. Und insofern, ja, langsam starten in den Tag, das ist gar nicht so schlecht.
Was ist denn dann ein gutes Wake-up für unsere Blutgefäße?
Das Beste ist, erstmal langsam aufstehen natürlich, nicht zu abrupt. Das merken wir ja auch, wenn plötzlich dann alles, wenn wir aufstehen und alles versackt so in die Beine, weil der Widerstand der Blutgefäße noch nicht vorhanden ist. Denn wenn wir länger im Alltag stehen, dann kann das wunderbar funktionieren, dass das Kreislaufsystem auch wieder alles nach oben pumpt. Aber wenn wir aus dem Liegen plötzlich aufstehen, zack, ist alles unten in der Wade angekommen und uns wird so ein bisschen schwindelig und plümmerant. Ja, weil der Gefäßwiderstand einfach nicht mehr so optimal ist. Und deswegen, wachrütteln ist wichtig. Und wachrütteln heißt, ich gehe zum Beispiel mal auf der Stelle, öffne das Fenster. Und dann marschiere ich so vor offenem Fenster, denn das ist in den frühen Morgenstunden viel, viel wichtiger, weil Herzinfarkte, Schlaganfälle, also Herz-Kreislauf-Reaktionen, insbesondere im negativen Sinne, in den frühen Morgenstunden stattfindet. Ja. Erstens, weil die Blutgefäße dann nicht mehr so viel Widerstand bieten, so ist die Durchblutung etwas geringer, die Elastizität ist deutlich schlabberiger. Mhm. Das zweite ist, dass die Viskosität des Blutes langsamer ist. schlechter geworden ist, die Fließgeschwindigkeit dadurch, weil eben weniger Flüssigkeit. Wir haben ja nicht getrunken, so eine trockene Nacht nach 6-8 Stunden. Und dieses beides, insbesondere auch mit einem geringeren, niedrigen Blutdruck in der Regel, führt dann dazu, dass eben diese Gefäßprobleme, Schlaganfall oder Herzinfarkt, damit Durchblutungsprobleme, daraus resultieren. Und deswegen, ja, morgens schnell wachrütteln, alles wach machen und auch die Gefäßelastizität wiederherstellen, das macht manchmal schon mal Sinn. Und vor allen Dingen auch Schluck trinken dabei.
Genau, in Bewegung kommen. Heute geht es wieder darum, ein paar Quickies vorzustellen. Kleine Übungen, die Großes in unserem Körper bewirken. Wie können wir mit kurzen, schnellen Bewegungen unsere Gefäße fit und auch leistungsfähig halten? Lass uns zunächst einmal dieses System in unserem Körper, das über 100.000 Kilometer lang ist und Tag für Tag unser Leben sichert, etwas genauer betrachten. Was genau machen unsere Gefäße in unserem Organismus? Und warum ist deren Zustand entscheidend für unsere Gesundheit?
Wir haben ja Kreislaufsysteme. Diese werden von Motoren, von Pumpen betrieben. Und die wichtigste Pumpe ist natürlich das Herz, was das Blut quasi in die Peripherie schickt. Und dieses geschieht in der Regel über Arterien in den Körper hinein. Und das sind dann quasi die Transportwege auf dem Hinweg. Und da wird beispielsweise natürlich das Blut transportiert, eben mit der Aufgabe, jede Zelle mit ausreichend Sauerstoff zu versorgen und mit Nährstoffen und Vitalstoffen, also das Transportsystem. Dann gibt es auf der anderen Seite natürlich die Ableitenden, die Venen, die Rückwege quasi, auch die gehören ja zum Gefäßsystem. Und da geht alles wieder zurück zum Körper. Und dieser Kreislauf, kann man sich vorstellen, Arterie, Vene, wird dann über das Lungensystem angereichert mit Sauerstoff und dann geht es wieder zurück. Oder eben über den Darm die Nährstoffe dann in die Peripherie. So erfolgt das ganze Versorgungsnetzwerk unseres Organismus. Die Gefäßelastizität in diesem Zusammenhang ist dann die Fähigkeit der Gefäße, sich auszudehnen und wieder zusammenzuziehen. Je besser das ist, umso mehr Druck kann aufgefangen werden und umso kräftiger kann möglicherweise auch in extremeren Situationen der Druck aufgebaut werden, um uns beispielsweise zu versorgen. Man kann sich vorstellen, ist er zu lasch, zu gering, dann erfolgt auch keine vernünftige Versorgung, häufig bei zu niedrigem Blutdruck zu erkennen. Ja, dann ist Leistungsfähigkeit nicht so optimal, Müdigkeit, Trägheit oder umgekehrt, spüren wir ja nicht, deswegen so hochgefährlich, eben wenn der Druck zu hoch ist. Was aber auch daran liegt, dass die Gefäße entweder zu eng gestellt sind, kann man zum Beispiel erfahren, bei allen Rauchern, die erleben das ständig, wenn sie also Nikotin zu sich nehmen, zack, wird das Gefäß verschlossen, weil Nikotin mag es nicht. Und schon habe ich eine ganz andere Versorgung, als wenn das Blutgefäß normal eingestellt ist. Und das Gleiche gilt unter Belastung auch. Bei Belastung brauche ich in der Regel einen höheren Druck, eine höhere Elastizität oder einen höheren Widerstand, um die Leistung zu erbringen. Insofern die Fähigkeit Elastizität ausdehnen, zusammenziehen, ist eine wichtige Fähigkeit für die Jugendlichkeit unserer Gefäße.
Woran erkennen wir dann, ob unsere Gefäße noch fit sind oder nicht mehr so fit sind?
Ja, es gibt erstmal so äußere Symptome natürlich, Reduktion der Leistungsfähigkeit. Das merke ich beispielsweise an ganz einfachen Symptomen wie Atemnot, Luftnot, wenn ich mal so ein paar Stufen vor mir habe, schwindelig. Manchmal Beschwerden beim Laufen auch, also wenn ich Leistungsfähigkeit erbringen muss. Oder manchmal auch Beschwerden in der Hand, wenn die Durchblutung nicht mehr so optimal funktioniert, weil vielleicht zu einer Kompression gekommen ist. Merken wir ja alle, wenn wir mal irgendwie den Arm beim Schlafen so verdrehen, dann weiß man, okay, keine Versorgung hat hier stattgefunden. Wenn das dann im Stehen oder in einer normalen Tätigkeit stattfindet, dann sollte das ein Warnsignal sein. Grund ist hier häufig, dass es zu einer Versteifung des Blutgefäßes kommt oder eben zu Ablagerungen. Also das sind dann die klassische Atherosklerose, wie man so schön sagt, Gefäßveränderungen, wird ja viel diskutiert, aber vom Grundsatz her, ich merke es in der Regel eben an Leistungseinbußen, Luftnot, Atemnot, Schwindel, das sind so die klassischen Phänomene.
Und welche Bewegung wirkt am besten auf die Gefäße? Ausdauer, Kraft, Dehnung?
Wichtig ist, dass jede Bewegung besser ist als keine. Weil jede Bewegung führt zur besseren Durchblutung. Heißt auf der anderen Seite auch, dass ich am besten ein bisschen Ausdauertraining machen sollte. Das weiß man aus vielen Studien. Dadurch wird erstmal der Blutdruck besser reguliert. Ausdauersportler haben in der Regel meistens einen geringeren Blutdruck, niedrigen Blutdruck, weil einfach das Gefäß schön moderat ausgedehnt wird, sie wieder zusammenziehen kann und gerade über eine längere Zeit. Das ist richtiges Gefäßtraining ist das. Und so sollte man Sport auch betrachten. gerade im Bereich des Herz-Kreislauf-Trainings. Unsere sensible Struktur ist eben nicht das Herz, es sind die Gefäße. Und die sollten wirklich auch trainiert werden. Und Training heißt hier in der Tat ruhiges, moderates, langfristiges Ausdauertraining. Und das am besten jeden Tag. Das muss geschmiert werden. Ja, das muss also wirklich versorgt werden, dieses Blutgefäß. Und insofern ist alles das, was wir mit Rauchen, Bluthochdruck, Übergewicht, Diabetes und Bewegungsmangel, sind alles Kontraindikationen auf eine gut funktionierende Gefäßelastizität. Ganz im Gegenteil, wir brauchen genau das andere. Kein Rauchen, kein Bluthochdruck und vor allen Dingen viel Bewegung im Sinne des moderaten Ausdauertrainings, das zahlt auf die Gefäßgesundheit ein.
Und täglich Mini-Bewegungsintervalle wahrscheinlich, oder?
Ja, das ist ja letztendlich nicht nur eine mechanische Veränderung des Blutgefäßes, auseinanderziehen, zusammenziehen, sondern wir haben ja auch eine Produktion eben von Stickstoffmonoxid, NO auch genannt. Und dieses führt einfach dazu, dass wir eine höhere Elastizität haben. Die Produktion wird angeregt durch körperliche Aktivität, durch Mini-Übungen insbesondere. Und das wirkt ja Gefäß erweitert, das wirkt blutdrucksenkend, das wirkt entzündungshemmend und damit werden die Endothelzellen aktiviert und das wiederum stärkt quasi die Wände der Gefäße und damit bleiben sie einfach besser intakt. So, und da sagst du richtig, ja, kleine Übungen und Ausdauer gefällt mir da am besten mit kleinen Mini-Intervallen. Und das heißt, wir brauchen eine Herz-Kreislauf-Reaktion. Also ich mache zum Beispiel morgens gerne, sieht blöd aus, aber ich mache gerne einen Hampelmann vorm Fenster. Immer so 20, 30 Sekunden Hampelmann. Das ist eine schöne Übung. Man hüpft und lernt dabei auch wieder hüpfen. Schließt und öffnet die Beine. Kennen wir alle aus der Kindheit. Und wenn ich das gemacht habe, der gesamte Körper in Wallung, die gesamte Muskulatur aktiv, alle Blutgefäße wieder weitgestellt und vor allen Dingen auch mehr Sauerstoff wird dadurch transportiert werden können.
Wie schnell reagieren unsere Gefäße auf so eine Bewegung?
Ziemlich schnell sogar. Zuallererst geht die Herzfrequenz hoch meistens, ja, ein bisschen mit Verzögerung. Aber nach der Atmung, ein bisschen erstmal atmen, wir fangen ja an zu atmen. Vorher ist es aber auch so, dass die Gefäße sich schon weitergestellt haben. Aber bis das dann alles beim Herzen angekommen ist, gehen diese beiden Frequenzen erstmal in die Höhe. Und dann wird alles quasi in eine Balance gebracht. Idealerweise braucht der Körper, um wirklich alles eingestellt zu haben, etwa 5 Minuten. Ja, wir nennen das das sogenannte Steady State. Das Steady State ist quasi ja der stabile Zustand, sodass alle Körperfunktionen auf einem vernünftigen, harmonischen Niveau laufen, damit alle Funktionen, die gerade benötigt werden, optimal versorgt sind. Ja, und deswegen, gerade wenn wir Treppe hochgehen, die ersten Minuten sind immer schwierig. Wenn ich das länger mache, normalisiert sich das. Das Gleiche ist beim Laufen auch. Die ersten Minuten sind die schwierigeren und dann ist alles eingestellt, die Gefäße in der optimalen Weite, die Herzfrequenz in der optimalen und auch die Atemfrequenz, alles optimal für die Belastung quasi positioniert.
Ja, dann verrat uns noch ein paar Quickies für diese 5 Minuten.
Ja, also da würde ich erstmal sagen, Armkreisen mit ganz tiefer Atmung, erstmal Aktivierung. Ja, das kann man ganz locker machen. Man fängt also oben an, macht 10 große Kreise pro Seite, einmal rechts, einmal links oder sogar mit beiden, vorwärts und rückwärts, sogar eine kognitive Herausforderung dann oder sogar gegengleich, noch schwieriger. So habe ich aber auch gleichzeitig einen kleinen Lerneffekt, eine mentale Beanspruchung, kognitiv. Dann, wenn ich schon weiter bin in meinem morgendlichen Ablauf, dann gehe ich vielleicht zum Zähneputzen über nach der Dusche und mache dann ein paar Kniebeugen beim Zähneputzen oder einen Einbeinstand, wo ich ein bisschen wackeliger bin, auch das ist kognitiv. Das heißt, wichtig ist, dass ich große Muskelgruppen aktiviere, weil große Muskelgruppen den großen Effekt haben für das menschliche Organsystem. Also ein bisschen gehen, ein bisschen Armkreisen, vielleicht einen Hampelmann machen und ein paar Kniebeugen beim Zähneputzen. Da bin ich an sich safe und habe die 5 Minuten gut geschafft.
Wer hätte das gedacht?
Der aktuelle DKV-Report zeigt, die Deutschen verbringen an einem Werktag durchschnittlich über 10 Stunden im Sitzen. Fast 2 Stunden mehr als noch vor 10 Jahren. Nur 30% der Vielsitzer schaffen es durch ausreichend körperliche Aktivität, das lange Sitzen zu kompensieren. Welche Folgen hat eigentlich langes Sitzen für unsere Gefäße?
Also erst einmal werden sie leider geknickt. Das heißt, wenn wir jetzt sitzen, dann merkst du ja, das ist so im Bereich Hüftgelenk geknickt, im Bereich Kniegelenk geknickt. Und das ist natürlich nicht schön, weil das Gefäß will nicht geknickt werden. Der Fluss ist nicht gut. Das heißt also, durch mein Sitzen, allein mechanisch, verändere ich die Durchblutung. hin und zurück. Und gerade auch der Rücktransport hat große Probleme dabei. Deswegen versackt unheimlich viel Flüssigkeit dann in den Beinen, insbesondere in den Waden. Dicke Füße, dicke Beine, nicht mehr ausreichend Blut, die Venenklappen werden überstrapaziert, es kommt zu Thrombosen. Die entstehen dadurch, dass das eben gerade beim Sitzen und dann noch bei viel zu geringer Aktivität des Herz-Kreislauf-Systems eine große Gefahr darstellt. Aber das provoziere ich insbesondere natürlich auch dadurch, indem ich zu viel sitze. Das Zweite ist natürlich, dass selbst nach einer Stunde reduziert sich quasi die Gefäßleistung um bis zu 60%. Das heißt, die Elastizität geht verloren nach einer Stunde. Die sind ausgeweitet, so weich und schlabberig und bauen dann dementsprechend insbesondere gerade in den Unterextremitäten viel zu wenig Druck auf, worunter die Beinvenen leiden, da dann auch noch die Wadenmuskulatur nichts macht. Ja, versackt eben alles und es ist viel schwieriger, das zum Herzen zurück zu pumpen. Blutstau, Schwellungen, das sind dann so die Folgen, bis hin zu ja knotenartigen Veränderungen quasi im Bereich der Venengefäße und das ist natürlich ein echtes Problem. Das heißt, wir haben große Veränderungen, insbesondere dann auch, weil beispielsweise, wenn so viel unten ist, passiert wenig oben. Das heißt, wir haben in der Denkfabrik häufig zu wenig Flüssigkeit zur Verfügung. Wir haben viel weniger Reparaturen. Manchmal muss das Herz viel kräftiger arbeiten, dann auch, um letztendlich die im oberen Bereich notwendige Leistung überhaupt noch zu erbringen, weil das Volumen nicht mehr richtig zur Verfügung steht. Wir werden eher erschöpft, manchmal sogar eher gestresst dadurch. Und vor allen Dingen ist es so, dass wir ja auch auf der bindegewebigen Ebene dadurch, dass eben die Durchblutungsprozesse der kleinen Kapillaren dann nicht mehr richtig stattfinden. Denn ich brauche ja eine gewisse Intensität, damit auch die letzte Ritze unseres Körpers durchblutet wird, verändern sich sogar Strukturen im Gewebe. Es kommt dann zu einer Unterversorgung, gerade so im Schulter-Nackenbereich, wenn ich dann die Arme noch hochhalte, noch eine Komprimierung auf die Gefäße und das verändert Gewebe. Dann hat man so Knötchenbildungen sogar und die kriegt man nicht mehr aufgelöst, so im Schulter-Nackenbereich und die quälen einen dann ein Leben lang, da hat man so einen richtigen Schulter-Nackenschmerz. Deswegen, weil eben die Versorgung der jeweiligen Struktur nicht mehr optimal stattfinden kann, muss das Gewebe sich helfen und sagen, okay, baue ich mich um, ohne Blut auch, muss ja irgendwie gehen.
Mit welchen schnellen Übungen können wir dem entgegenwirken?
Den klassischen Venengang würde ich hier immer empfehlen. Venengang heißt also wirklich Fersen-Zehenspitze. Ne? Kann man wunderbar machen, weil das eben die Muskelkraft entwickelt. Eine Minute auf der Stelle. Und wer also vielleicht so als Faustregel eine Stunde gesessen hat, sollte etwa 5 Minuten diesen Venengang machen, um wirklich alles wieder zurückzupumpen. Manchmal hilft es auch, die Beine hochzulegen. Die müssen dann über Hüfthöhe liegen, damit es runterfließen kann. Aber viel besser ist natürlich, die Muskulatur als aktive Muskelpumpe zu erhalten. Und deswegen Venengang, Ferse, Zehenspitze, Fersen, Stehenspitze, 1 Minute kann man im Sitzen machen. Besser ist es im Stehen, ist mehr Druck drauf.
Du hast es gerade schon erwähnt, bei Flugreisen, Bus- oder Bahnreisen werden die Venen durch langes Sitzen noch stärker belastet und das kann eben eine Reisethrombose zur Folge haben. Ja. Was ist denn eigentlich eine Thrombose?
Ach, eine Thrombose ist letztendlich eine Ablagerung in einem venösen Gefäß in der Regel. Es gibt die Steigerung, das ist ein Embolus. Ja? Der Embolus ist ein Thrombus auf Reisen. Ja, das heißt, also der ist dann unterwegs im Körper. Ein Thrombus ist in der Regel an einer Stelle. Häufig eben ein Reisephänomen, weil, stell dir mal so einen Flugsitz vor, vielleicht in der Economy Class, deswegen heißt es ja auch Economy Class Syndrom, wo man eingefercht ist. Und wenn man das stundenlang dann macht, dann hat man keinen Blutfluss, keine Zirkulation mehr und dann kommt es zu Ablagerungen, weil das Blut ist ja nicht rein. Da ist ja was drin. Es ist ein Transportsystem und ein Entsorgungssystem. Und dann kommt es eben zu lokalen Verklumpungen und das ist dann ein Thrombus. Eine Verklumpung an einer Stelle, die dann zu einem Gefäßverschluss führt oder zu einem teilweise Gefäßverschluss führt. Sehr schmerzhaft, merkt man sofort und dann muss man auch schnell etwas dagegen tun. Denn wenn ein Gefäß versiegt, dann wird es gefährlich, weil es zu dauerhaften Schädigungen kommen kann. Also deswegen auch beim Fliegen bitte aufstehen, hinstellen, Venengang machen. Das ist nicht schlimm, wenn man mal aufsteht im Flugzeug, gerade bei längeren Reisen. Also bloß nicht bitte 6-8 Stunden auf der Stelle, weil man trinkt ja dann noch weniger, obgleich man mehr Flüssigkeit braucht im Flieger übrigens. Ja, man muss viel mehr trinken. Und nicht nur Tomatensaft, sondern auch Wasser. Das ist deswegen wichtig, damit alles flüssig bleibt. Und man kann sich vorstellen, wenn man keinen Druck im System hat und dann auch noch sitzt und dann auch noch zu wenig trinkt, das ist für die Gefäße der Super-GAU.
Kannst du denn im Sitzen auch noch eine Übung machen, die dir da ein bisschen präventiv hilft?
Wenn man wirklich große Probleme hat, dann spannt doch bitte wenigstens die Muskulatur an. Ja, das ist ja auch schon mal eine Arbeit. Das heißt also, versuch doch bitte mal die Wade ganz fest anzuspannen, den Oberschenkel ganz fest anzuspannen, das Gesäß ganz fest anzuspannen. Übrigens kann man das nicht nur im Flugzeug machen, und auf den Autofahrten auch. Jetzt insbesondere dann, wenn man auf längeren Reisen in den Süden oder wie auch immer ist, ja, bitte spannt doch auch beim Fahren, ist das möglich, den Hintern an, rechts, links, Beinmuskulatur, rechts, links, maximal. Das ist dann auch wirklich eine Muskelpumpe, die dabei hilft, eben die Gefäße elastisch zu halten und vor allem den Rücktransport besser zu ermöglichen.
Wie genau verstopfen eigentlich unsere Blutgefäße?
Ja, es gibt da verschiedene Theorien natürlich. Es kommt immer darauf an, womit man sie verstopft. Aber häufig ist es so, dass gerade wenn ich zum Beispiel Gefäßveränderungen habe, ja, wie so eine Arteriosklerose beispielsweise, also eine Engpassstelle, die resultiert daraus, indem an einer Stelle des Gefäßes eine Entzündung entsteht. Und die entsteht beispielsweise dadurch, indem ja Ablagerungen stattgefunden haben oder dort Stoffe sind, die einfach weg müssen. Dann geht das Immunsystem dahin. Und das greift diese Stoffe an. Deswegen steht das Cholesterin ja auch immer so im Blickpunkt, weil das ja auch so ein Stoff ist, der häufig dazu führt, dass eben, wenn es nicht abtransportiert wird durch das gute HDL, ja, dass sich dann eben viele Abfallstoffe oder auch Blutfette dort ablagern. Und das führt dann langfristig zu einer Veränderung, insbesondere dann, wenn die Entzündung immer noch zu mehr Aktivitäten führt und was die Ablagerung dann noch weiter wachsen lässt. Ja, das ist also wie so ein Teufelskreis im weitesten Sinne. Und daraus bildet sich dann ein sogenanntes Grinsel. Und das bleibt aber beim Thrombus an der Stelle liegen und verschließt dann das Gefäß. Gefährlicher ist es, wie gesagt, wenn es sich wegbewegt, zu einem Embolus wird. Kennen wir alles Embolie. Hochgefährlich beispielsweise, wenn es bis in die Lunge hineingerät und.
Können verletzte Venen eigentlich auch sich selbst heilen?
Wenn sie von außen verletzt werden, können sie natürlich heilen, wie jedes Blutgefäß auch. Ja, von innen heraus haben wir die Ablagerung sowieso eher bei den versorgenden Systemen als bei den entsorgenden Systemen. Das heißt, du hast bei den Venen dann ein Problem, wenn die Venenklappe zerstört ist beispielsweise. Dadurch, dass du zu viel gesessen hast und die Venenklappe immer überdehnt wurde und dann ihre Funktion nicht mehr ausführen kann. Das kriegst du nicht mehr repariert. Ja, da kann man zwar den Thrombus ziehen, aber also die Klappe als solches, die wird nicht mehr wieder intakt. Das Problem haben wir insbesondere bei den versorgenden Systemen, bei den Arterien. Ja, da dürfen wir keinen Thrombus haben, denn dann ist die Versorgung nicht mehr optimal. Und das ist ja gerade bei Arteriosklerose insbesondere dann, wenn du sie noch an den ganz kleinen Gefäßen hast, wie an den Herzkranzgefäßen beispielsweise. Koronare Herzerkrankung, dann wird es zum echten Problem. Weil ein kleines Gefäß braucht nur eine kleine Veränderung und schon haben wir den Salat.
Hey football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First time players can get $25 in free entries plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Stimmt das wirklich?
Der Volksmund sagt, dass das Übereinanderschlagen der Beine Krampfadern fördere. Stimmt das wirklich?
Man kann sagen, ja. Warum? Wenn ich immer dann die Beine in maximaler Form quasi gequetscht habe, dann kann der Rückfluss eben nicht stattfinden. Dann wird es ja noch schwieriger. Also wenn ich sie noch nebeneinander stehen habe, geht's ja noch. Wenn ich sie dann noch ineinander verschlungen habe, dann hat es ja noch mehr Kurven, die überwunden werden müssen. Und wenn dann die Elastizität nicht da ist, die Zirkulation reduziert ist und dann noch vielleicht durch mechanischen Druck, durch das Übereinanderschlagen, dann ist der Rückfluss total beeinträchtigt. Und das führt dann einfach zu venösen Veränderungen, die wir auch Krampfadern nennen möglicherweise.
Und zu welchem Problem können die innerhalb des Körpers führen, Krampfadern?
Nicht zu gravierenden Problemen. Der Rücktransport ist gestört. Es ist ein optisches Problem, natürlich. Ja. Es kommt ja zu sogenannten Knötchenbildungen. Auch Sportler haben das häufig. Ja. Insbesondere Sportler, die viel Kraftanstrengung aufbringen in der Wade oder in den Oberschenkeln, um eine Leistung zu erbringen. Radfahrer beispielsweise, ne? Die großen Druck aufs Pedal aufbringen, die bringen so viel Druck über die Muskulatur, auch auf die Vene, dass die zusammengequetscht ist. Und dann kommt es zur Ablage, insbesondere dann, wenn es auch länger dauert, wenn es immer wieder stattfindet. Also auch gerade Sportler, die zu viel Muskelarbeit machen, können Krampfadern produzieren, weil einfach die Gefäßelastizität, insbesondere auch die Venenklappen, total überlastet werden. Ansonsten, es ist erstmal nur eine ästhetische und geringfügige gesundheitliche Beeinträchtigung. Aber wenn ich zu viel davon habe, habe ich eben zu viel Verschlüsse, auch zu viel Reduktion. Und dann habe ich nach oben auf dem Rückweg einfach so ein Rückversorgungssystemproblem. Ne?
Und Hausmittel helfen da nicht besonders, oder? Massagen mit Apfelessig, Einreiben mit Zypressenöl oder kalte Umschläge, bringen die was?
Ja, Hausmittel sind ja meistens nicht so schlecht. Die haben ja alle eine gewisse Historie, berechtigterweise. Ja, das Hochlagern der Beine ist erstmal das Effektivste, weil ich da eine mechanische Geschichte habe. Aber ansonsten, kühle Kompressen helfen natürlich. Und Apfelessig ist ja auch nur kühle. Und Zypressenöl ist ja auch nur Kühlung. Also Kühlung hilft, weil einfach dadurch die Gefäße sich zusammenziehen. Aber es ist wirklich nur die oberflächliche Struktur, die dabei beeinflusst wird. Nach innen sollte ich eher mechanisch selber etwas tun. Massage geht, es kommt ein bisschen tiefer. Aber ansonsten muss Muskulatur arbeiten, sonst geht's nicht gut.
Welche schnellen Übungen können denn den Venenfluss?
Zehenspitzenstand. Du stellst dich zum Beispiel hinter einen Stuhl, stellst dich hoch, gehst wieder runter, gehst wieder auf die Zehenspitzen, gehst wieder runter. Klassische Übung. Oder auch, wenn du sitzt, den Oberschenkel hochheben, also von der Sitzfläche lösen, sodass der Winkel spitzer wird zwischen Oberschenkel und Oberkörper. Also nicht mal 90 Grad, sondern ein bisschen kleiner wird. Oder Ball drücken in Rückenlage mit den Beinen beispielsweise. Kann ich mir einen Ball nehmen zwischen die Knie und drücke dann mal nach rechts oder links, weil auch die großen Gefäße, zum Beispiel ja auch die Arterien, an der Innenseite herunterlaufen. Und wenn ich da so ein bisschen auch Druck ausübe und wieder loslasse, wieder Druck ausübe, das kann ich aber übrigens auch, muss ich keinen Ball haben, ich kann den Ellbogen zwischen die beiden Knie legen und dann drücke ich quasi diese beiden nach innen, die beiden Kniegel. Auch das geht. Trainiere ich die Adduktoren, aber gleichzeitig wirkt das sich unmittelbar auf die Gefäße aus. Ja, wichtig ist, Muskelpumpe ist eine der besten Stimulatoren zur Elastizität des Gefäßsystems, insbesondere für die Venen auf dem Rückweg zur Lunge und zum Herzen.
Ist Trampolinspringen eigentlich gut als Venentraining?
Alles, was hüpft. Das heißt also, ist Spannung, Entspannung, Spannung, Entspannung. Weil ich habe ja eine Druckphase und eine Fluchphase. Und dann löst es sich wieder. Also der schnelle Wechsel, das ist übrigens auch wie gehen, wie laufen, ist Hüpfen. Eine ähnliche, quasi immer wieder wechselnde Kontraktion der Gefäßmuskulatur und das hält sie elastisch.
Gibt es eigentlich eine gefäßfreundliche Ernährung?
Ja, also ich würde schon sagen, sie sollte entzündungsreduzierend, entzündungshemmend und nicht aktivierend sein. Also hier heißt es ja eindeutig, keine säurenden Lebensmittel. Dazu gehört Fisch oder Fleisch. Dazu gehören auch Milchprodukte, weil die auch manchmal einen säuernden Effekt haben, je nachdem, in welcher Qualität ich sie zu mir nehme. Also Entsäuerung ist auch hier eben immer ein positives Momentum darauf, dass weniger Entzündungen eben entstehen. Und natürlich alles, was mit dem Fett einhergeht, weil auch das ist ja entzündungsfördernd. Wir haben in der letzten Folge schon über die Adipokine, die bösen enzymähnlichen Botenstoffe aus der Fettzelle gesprochen. Die müssen in Schach gehalten werden und das schafft man eben mit Muskulatur. Und deswegen auch in der Regel, wenn schon, dann nur gute Fette konsumieren. Also Omega-3, hohes Niveau, ja, alle anderen Transfette, alle anderen industriell verarbeiteten Lebensmittel, die fördern letztendlich das Entstehen von atherosklerotischen Veränderungen.
Mal eine ganz doofe Frage.
Gibt es blaues Blut? Also wenn wir so auf die helleren Stellen an unserem Körper gucken, dann schimmern die Adern ja schließlich bläulich durch die Haut.
Es gibt blaues Blut bei Graf, Baron und wie sie so alle heißen.
Siehst du. Ist es auch entstanden wahrscheinlich,
genau.
Die Redewendung.
Genau. Ja, also das gibt es natürlich, es ist aber nur ein optisches Phänomen. Natürlich ist das Blut nicht blau. Ja, obgleich wir manchmal im Sport ja sagen, ich werde wohl blau. Ja, weil dann keine Energie, kein Sauerstoff mehr drin ist. Also ist eine physikalische Begründung. Das Blut hat natürlich verschiedene Farben, aber primär ist es eine rote Farbe. Durch den roten Farbstoff, der da drin ist, der primär dafür notwendig ist, auch der Transport von Sauerstoff funktioniert. Weil das Blau so stark reflektiert wird, gerade oberflächlich, haben wir den Eindruck, wenn es innerhalb des Körpers ist, dass es so bläulich schimmert, außerhalb des Körpers ist auch das blaue Blut wieder rot.
Sind kalte Hände, kalte Füße ein Zeichen von Durchblutungsstörung?
Sagen wir so, von einer veränderten Durchblutung, ja, es muss doch keine Störung sein. Wir Sportler kennen das, wir haben häufig kalte Füße, ja, und kalte Hände. Warum? Wenn wir trainiert haben und die Muskulatur hat viel Spannung, dann drückt es immer auf die Gefäße, auch in den Ruhephasen. Und dann haben wir häufig eben danach, ja auch noch Stunden danach, einfach kältere Extremitäten. Weil der Druck der Muskulatur die Gefäße komprimiert und die Durchblutung einfach nicht so richtig zulässt. Ist aber noch keine Störung, ist eine normale körperliche Reaktion. Wenn es allerdings dauerhaft ist, dann muss man darauf achten, dass sich die Finger färben und manchmal schlagartig weiß werden und sogar schmerzen. Und das ist natürlich eine massive Durchblutungsveränderung. Die müssen wir häufig auch beachten, weil das ist dann ein Krampf eines Gefäßes. Das heißt, die Muskulatur, die an den Gefäßen ist, die verkrampft sich. Ursache noch nicht ganz klar, warum das so ist. Aber das ist eine Symptomatik, die man dringend behandeln muss, weil dauerhaft ist, kann das natürlich auch gefährlich werden, wenn Gefäße verkrampfen. Weil insbesondere, wenn es notwendig wird und sie können das nicht leisten, die Gefäße eine Versorgung des Körpers zu garantieren, dann ist das natürlich ein Problem, muss behandelt werden.
Wie fördere ich denn jetzt meine Durchblutung in den Händen?
Ja, was machst du denn, wenn du kalte Hände hast? Handgelenke kreisen, Finger kneten, dann nimmt man den Ball in die Hand und knetet beispielsweise mal was. Oder du faltest etwas sehr intensiv. Also das heißt Muskelarbeit. Muskelarbeit führt zur Wärmeproduktion, Kalorienverbrauch. Das heißt Energieverbrauch, heißt Wärmeproduktion, heißt auch bessere Durchblutung, heißt auch Verschwinden von kalten Füßen und kalten Händen.
Ja, dann verrat uns noch eine Übung für die kalten Füße.
Ja, also öfter mal auch hier den Venengang machen, Zehenspitzen und so weiter und so fort. Und vielleicht auch manchmal die Fußsohle mehr nutzen. Es gibt ja so Gegenstände wie eine Nudelrolle oder auch wie ein Igelball. Kennt jeder, so ein stacheliges Teil. Wenn man darüber rollt, führt das immer dazu, dass der punktuelle Druck dann durchblutungsfördernd wirkt und auch das wirkt sich positiv eben auf die Zehentemperatur aus.
Let's Fitness. Die kleine Übung für zwischendurch.
Jetzt haben wir ja eine Menge schneller Übungen für gesunde Gefäße kennengelernt. Fällt dir noch eine Körperpartie ein, die wir nicht berücksichtigt haben und entsprechend eine Übung dazu?
Ja, die großen Gefäße laufen ja alle irgendwie durchs Becken. Ja, und das bedeutet also auch durch die Zentrale. Vom Herz gehen die dann in die Beine und dort laufen sie in der Regel alle zusammen, so an der Innenseite, quasi der Leiste. Und wenn ich da eine Übung mache, die diese Leiste mal wieder öffnet, das kann ich entweder machen, indem ich einen seitlichen Ausfallschritt mache. Ja, ich stelle mich also aufrecht hin, strecke ein Bein seitlich weg, lege es auf die innere Fußkante und gehe dann mit dem anderen Bein langsam in die Kniebeuge. Und dann merke ich eine wunderbare Öffnung der Leiste, der Hüfte und so, dass sogar die Adduktoren, die innere Muskulatur wieder gedehnt wird. Die Faszie wieder aufgedehnt und genau das ist das, was wir brauchen. Also ganz einfache Übung, keine kräftigende, aber eine öffnende, dehnende Übung. Aufrechter Stand, Fuß seitlich rausstellen, mit dem anderen Bein links runter oder rechts runter, so weit wie es geht, öffnet die gesamte Beckenregion und das an beiden Seiten halten, 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 halten. Sicherlich 10, 15 Sekunden, dann wieder in die Ausgangsstelle und die andere Seite.
So, jetzt waren wir aber wieder aktiv in dieser Folge.
Da war ja gerade nur eine Dehnung, ne? War ja leicht.
Das reicht mir schon. Danke, Ingo. In der nächsten Folge wollen wir über die häufigsten Energieräuber im Alltag reden. Und wie wir mit ihnen umgehen können.
Welche Diebe sind das denn, die du meinst? Bin ich mal gespannt, was du fragst.
Das ist noch ein Geheimnis. Mhm. Du hast bestimmt viel dazu zu sagen.
Ja, Räuber kenne ich. Kenne ich genug.
Wunderbar. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Bleibt fit und gesund. Tschüss.
Das war Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Ein Podcast von der Hörzu. Jeden zweiten Montag eine neue Episode.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.